Ja, dann freue ich mich, dass ihr heute wiedergekommen seid oder zum ersten Mal jetzt während dieser Reihe. Ich mache eine ganz kurze Wiederholung für die, die gestern Abend nicht hier sein konnten. Und zwar haben wir uns mit dem Wesen der Gemeinde beschäftigt gestern Abend. Und wir haben zuerst begonnen damit, dass wir die Gemeinde heilsgeschichtlich eingeordnet haben. Wenn ihr hier mal so ganz grob den Heilsplan Gottes seht, jetzt erstreckt über tausende von Jahren von der Schöpfung über das Volk Israel, dann hier die Zeit der Nationen, die begann mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, also mit der Wegführung, eigentlich schon 605 vor Christus, die Zeit der Nationen. Und in dieser Zeit sind wir jetzt, hier ist die Zeit der Gemeinde, die begann mit dem Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten. Diese vier großen Taten Gottes, die gehören ja zusammen. Und hier begann die Gemeinde, ich bin fest davon überzeugt, die Geburtsstunde der Gemeinde war das erste Pfingsten in Jerusalem. Natürlich ist die Gemeinde vor Grundlegung der Welt schon erwählt, aber ins Leben gekommen ist sie am Pfingsttag. Dann wird ja die Gemeindezeit mit der Entrückung enden und danach die Zeit der Trübsal und großen Trübsal und dann das tausendjährige Reich. Hier über diese Zeit sprechen wir, was Gott vorhat, jetzt in diesen nun schon bald 2000 Jahren seit dem ersten Pfingsten und was danach noch sein wird und so weiter, was er sich gedacht hat mit der Gemeinde Jesu Christi. Soweit diese heilsgeschichtliche Einordnung. Dann haben wir gesehen, dass die Gemeinde Jesu Christi in Hünfeld zum Beispiel oder in Vlieden oder wo wir herkommen, dass sie in verschiedenen menschlichen Einrichtungen existiert. Zum Beispiel, es gibt einzelne wenige Gläubige in der römisch-katholischen Kirche. Es gibt einzelne Gläubige in der evangelischen Kirche. Es gibt auch ein paar Gläubige in der Bibelgemeinde Nordrhön. Und es gibt russlanddeutsche Geschwister, die sich in Sagenzell drüben versammeln, was auch mit zu Hünfeld gehört, politisch gesehen. Und es gibt Gläubige, die zu ganz anderen Kreisen oder zu gar keiner Gemeinde gehören im Augenblick. Zu keiner Gemeinde, die sich so gebildet hat und auch konstituiert hat, von Ältesten geleitet wird und so weiter, gehören. Und trotzdem, von Gott her gesehen, wenn er vom Himmel auf Hünfeld schaut, dann sieht er alle seine Kinder, die in Hünfeld leben. Er kennt sie, der Herr kennt die Seinen. Er sieht, wo sie sind. Und das ist seine Gemeinde in Hünfeld. Alle Wiedergeborenen, auch wenn sie in verschiedenen Gemeinden oder Versammlungen ihren Weg gehen. Er sieht sie alle. Und trotzdem ist zum Beispiel hier in der Mackenzeller Straße eine Gemeinde, die hier zusammenkommt. Und wir dürfen uns mit Fug und Recht als örtlich versammelte Gemeinde bezeichnen, als Ortsgemeinde. Diesen Begriff gebrauchen wir nicht so gerne. Und Christus ist das Haupt von allem. Er kennt seine Gemeinde, er baut sie, er bringt sie zum Ziel. Dann haben wir gesehen, dass das Neue Testament mindestens 10 Bilder gebraucht für die Gemeinde, Illustrationen. Und die haben alle ihre Bedeutung, das kann ich jetzt nicht mehr erklären. Ich will ja nur kurz wiederholen: Leib, Gebäude, bebautes Feld, Tempel, reine Jungfrau, Herde, Haus, Leuchter, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit oder Familie. Wir haben auf einer zweiten Folie gesehen, dass es auch Bilder gibt, die uns zeigen, dass die Gemeinde ganz eng mit ihrem Herrn und mit ihrem Haupt, Erlöser, Christus verbunden ist. Christus ist der Hirte, die Gemeinde ist die Herde. Christus der Weinstock, die Gemeinde die Reben. Christus der Eckstein, die Gemeinde die Steine. Christus der hohe Priester, die Gemeinde die Priester. Christus das Haupt, die Gemeinde der Leib. Christus der letzte Adam, die Gemeinde die neue Schöpfung. Christus der Bräutigam, die Gemeinde die Braut. Das sind sehr tiefe Wahrheiten, da könnten wir uns jetzt den ganzen Abend bei aufhalten, aber wir haben noch anderes, was wir anschauen wollen. Dann haben wir gesehen, wenn wir Gemeinde nach dem Neuen Testament erkennen und betrachten, das ist nicht dasselbe wie Kirche, was wir so landläufig unter Kirche verstehen, ob es jetzt katholisch oder evangelisch oder katholisch oder evangelisch ist, spielt keine Rolle. Kirche ist Kirche und Gemeinde ist etwas anderes, weil die Grundlage ist das Wort und nicht pluralistische theologische Überzeugungen. Gemeinde im Neuen Testament besteht aus Wiedergeborenen und nicht nur aus irgendwie Getauften in Anführungsstrichen. Ja. Da ist bibeltreue Verkündigung, allgemeines Priestertum, Älteste leiten die Gemeinde, die Gläubigen bilden eine Einheit im Heiligen Geist und Gemeindezucht wird geübt. Und ihr seht, das alles ist leider in den allermeisten Kirchengemeinden nicht möglich und auch nicht der Fall. Dann haben wir zum Schluss gesehen, dass die Gemeinde eine kostbare Perle ist, für die der Kaufmann, der Herr Jesus, alles verkauft hat, wirklich alles, bis er am Ende entehrt am Kreuz hing, um diese Perle zu erwerben. Das ist die Gemeinde, die kostbare Perle. Und da sehen wir, wie Gott und wie unser Herr Jesus Christus über die Gemeinde denkt. Und das soll unser Wunsch sein, dass wir auch die Gemeinde so lieben und so ansehen und so schätzen, wie unser Herr sie sieht, nicht mit menschlichen Augen. Soweit dieser kurze Rückblick auf den gestrigen Abend. Und jetzt wollen wir heute Fortsetzung machen mit dem nächsten Thema: Zweck und Struktur der Gemeinde. Darum geht es heute Abend. Lasst mich mal am Anfang die Frage stellen: Warum gibt es eigentlich Gemeinden auf dieser Erde? Wozu sind sie da? Welchen Zweck sollen sie erfüllen? Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und fragen: Wozu sind eigentlich wir Menschen da? Warum hat Gott uns gemacht, damit wir hier 70, 80 Jahre lang uns irgendwie durchschlagen? Im Westminster Glaubensbekenntnis, das schon sehr alt ist, wurde es mal so ausgedrückt: Das Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. Das ist die Bestimmung von uns Menschen. Wir sollen mit unserem Leben Gott verherrlichen und uns an ihm erfreuen. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, die ist sehr anthropozentrisch. Das soll heißen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Der Mensch mit all seinen Wünschen und Bedürfnissen und Sehnsüchten und Hoffnungen und alle möglichen Taten und so weiter und Untaten. Der Mensch steht im Mittelpunkt und auch in den Gemeinden, kann man sehr deutlich beobachten, steht zunehmend der fromme Mensch im Mittelpunkt, um den sich alles drehen soll. Man hat eine neue Bewegung, die spricht von bedürfnisorientierten Gottesdiensten und bedürfnisorientierten Versammlungen und Gemeinden, wo jetzt ganz, ganz stark die Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt kommen, unter christlicher Flagge. Und das kommt natürlich aus der humanistischen Psychologie, die hineingenommen wurde, in Denken vermischt wurde mit christlichem. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns am Anfang fragen: Was ist Gottes Ziel? Er hat uns geschaffen, damit wir ihn verherrlichen und uns an ihm erfreuen. Und wenn wir so leben, werden wir dabei nicht zu kurz kommen. Dabei werden unsere Bedürfnisse gestillt. Ganz gewiss, da werden wir ein reich gesegnetes und erfülltes Leben haben. Wie geschieht das? Wie können wir Gott verherrlichen mit unserem Leben? Diese Folie ist von Richard Haferkamp. Er hat das eigentlich in Großdölln vor einigen Monaten auflegen wollen, aber er kam nicht dazu. Aber wir haben ihm diese Folie gemacht, Mike und ich. Wie geschieht das? Wie können wir Gott verherrlichen? Indem wir Gott preisen. Psalm 50, was wir unsere Kinder lehren und ihnen beibringen, dass sie es auswendig lernen, ja? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott preisen als Dank, als Antwort, dass er uns errettet hat. Indem wir Frucht bringen. Jeder geistlich lebendige Christ hat den Wunsch, Gott Frucht zu bringen. Er möchte nicht mehr für sich selber leben, sondern dem, der für uns auferstanden ist, gestorben und auferstanden. indem wir unsere Geistesgaben gebrauchen.
15 war also.
Bitte?
15 ist das 50-15.
Ja, und 23 am Ende steht auch nochmal was von, oder wie heißt da?
Also, wer dann opfert, beherrlicht mich und bat einen Weg, ich werde
ja
ihn welches Heil Gottes sehen. Also 15 ist, rufe mich an in der Not, am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich beherrlichen.
Ja, also beide Verse, 15 und 23, treffen da drauf zu. Gott preisen, Gott verherrlichen. Indem wir unsere Geistesgaben gebrauchen, darüber sprechen wir nachher noch, indem wir das Werk vollenden, das er uns aufgetragen hat, Johannes 17. Das hatten wir letzte Woche in Hilders im Hausbibelkreis, haben wir über Johannes 17 nachgedacht und darüber, dass der Herr Jesus sagen konnte am Ende seines Lebens, dass er das Werk vollendet hat, das Gott ihm aufgetragen hatte. Und das wünschte ich mir auch, dass das auf meinem Grabstein stehen könnte, ja, dass ich das Werk vollendet habe, was Gott mir anvertraut hat für mein Leben. Jetzt zu der Frage, wozu gibt es Gemeinden? Ihr habt es ja auch auf dem Umdruck, deswegen decke ich es hier auch ganz auf an der Folie. Die Gemeinden sind um Gottes Willen da. Wir müssen immer mit Gott beginnen. Alles, was in dieser Welt existiert, ist durch Gott und zu ihm hin geschaffen, sagt Paulus im Römerbrief. Und auch die Gemeinde ist natürlich um Gottes Willen da. Denn Gott möchte angebetet werden und er möchte unter seinen Erlösten wohnen. Das können wir in der ganzen Bibel sehen. Gott wollte immer unter seinen Erlösten wohnen. Schon im Paradies war er unter seinen Menschen. Er war dann im Volk Israel, in der Stiftshütte unter seinem erlösten Volk. Er will in seiner Gemeinde wohnen, mitten unter den Erlösten. Dann ist er, können wir auch sehen, ist die Gemeinde auch um unseretwillen da. Wir brauchen die Gemeinde als Stätte der gemeinsamen Anbetung und des Dienstes, des Wachstums und als geistliches Nest. Das sind alles wichtige Dinge. Wir brauchen die Gemeinde, um wachsen zu können, um den Herrn anbeten zu können, auch durch Lieder. Ich kann ihn natürlich auch zu Hause in meinem Kämmerlein anbeten, aber Gott will auch gemeinsam angebetet und gepriesen werden, auch durch Lieder, durch Dienst, durch Wachstum und als geistliches Nest wird die Gemeinde auch gebraucht. Wir brauchen ein Zuhause, wir brauchen Geschwister, wir brauchen eine Stätte, wo wir geliebt sind und angenommen sind, wo wir nicht um Anerkennung kämpfen müssen. Das brauchen wir. Und natürlich ist die Gemeinde auch da um der verlorenen Welt willen. Die unerlösten Menschen brauchen das Zeugnis und das Modell christlicher Gemeinden. Wir sind hier in Hünfeld nicht, damit wir nur ein schönes Nest haben. Ja, das gehört auch dazu, das haben wir als zweites genannt. Aber wir sind auch dazu da, dass wir Licht und Salz sind, dass wir den Menschen hier das wirklich wahre Evangelium bringen in unserer Stadt und Umgebung darüber hinaus. Das ist wichtig, dass wir das am Anfang sehen. Wozu ist die Gemeinde da? Dann, ja, du kannst ruhig, wenn es nicht zu...
Auch wegen der unsichtbaren Welt. Ja, die Gewalten und Mächte sehen in der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes.
Mhm.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, Epheserbrief, ja, Kapitel 3, könnte man hier auch noch ergänzen, um der unsichtbaren Welt willen, damit die Engelwelt, ja, die unsichtbare Welt, an der Gemeinde die Weisheit Gottes sieht. Danke für den Hinweis. Ja? Hat der Richard Haferkamp nicht dran gedacht und ich auch nicht, das zu ergänzen hier, ja? Aber jetzt kann ich es ergänzen. Schön. So, und wenn wir das verstanden haben, warum Gott uns Menschen gemacht hat und warum er die Gemeinde gemacht hat, dann können wir auch daraus Rückschlüsse ziehen auf unser Zusammenkommen. Wenn wir hier in der Gemeinde zusammenkommen, dann wollen wir eben zusammenkommen, um den Herrn anzubeten. Stoßrichtung nach oben. Die Anbetung sollte eigentlich nie fehlen, wenn Christen zusammenkommen. Anbetung ist nicht Dank und nicht Bitte und nicht Fürbitte, das ist auch wichtig. Anbetung ist das freie Liebesgespräch mit Gott, dass wir es unserem Herrn sagen, was er uns bedeutet, wie unsere Beziehung zu ihm ist, dass wir ihn anbeten, ihn preisen, ihn verherrlichen, ihn loben, ihm sagen, was er ist und was er für uns getan hat. Dann wollen wir einander auferbauen durch die verständliche Weitergabe des Wortes Gottes. Nicht durch Zungenrede, dadurch wird niemand erbaut, sondern durch die verständliche Weitergabe des Wortes Gottes. Und zwar soll nicht nur einer da sein, der das Wort Gottes weitergibt, sondern viele. Und das ist wichtig, so geschieht Erbauung, wenn Menschen da sind, die etwas weitergeben, was sie vom Herrn empfangen haben, indem sie ihre Bibel gelesen haben, indem sie mit ihm gelebt haben im Alltag. Das ermutigt andere. Und wir wollen uns zurüsten lassen, um dieser sterbenden Welt das Evangelium zu bringen. Stoßrichtung nach außen. Also alle drei Richtungen, nach oben, zur Seite, nach außen. Das ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Am Sonntagmorgen, in der Bibelstunde, selbst heute Abend. Auch wenn ihr jetzt heute Abend überwiegend einen Vortrag anhören müsst, ja. Aber ich hoffe, ganz aktiv dabei seid, so wie dieser Beginn jetzt hier schon zeigt. Diese letzte Folie will ich noch zeigen, auch von Haferkamp. Er hat es hier so dargestellt. Ah, jetzt sieht man das oberste Wort nicht. So, okay. So geht es schon. Danke. Da ist Gott und hier ist die Gemeinde und da ist die Welt. Und die Gemeinde steht zwischen Gott und der Welt. Und die Gemeinde gibt Dank und Anbetung und Preis nach oben, aber sie gibt das Zeugnis weiter in die Welt. Die Gemeinde ist Gottes Werkzeug. Die Gemeinde ist ganz zentral in Gottes Gedanken, in Gottes Heilsplan. Die Gemeinde will er gebrauchen, in erster Linie, um sein Evangelium in diese Welt zu bringen. Das auf dieser Skizze, so ausgedrückt. Und dann haben wir gestern Abend gesehen, dass zwischen der weltweiten Gemeinde und der örtlichen Gemeinde eine Entsprechung ist. Alles das, was die weltweite Gemeinde tut und was sie ist, das soll in der örtlichen Gemeinde in Hünfeld auch zum Ausdruck gebracht werden. Dass die Gemeinde ein Leib ist, das ist eine Tatsache für die weltweite Gemeinde, aber das wollen wir auch hier als kleine, als ganz kleine Stückchen der Familie Gottes auf dieser Erde auch zum Ausdruck bringen, dass wir ein Leib sind, dass wir eine Herde sind, dass wir ein Leuchter sind, dass wir ein Bau sind, dass wir wie eine Familie sind. All das, was auf die weltweite Gemeinde zutrifft, das wollen wir darstellen als kleine, örtlich versammelte Gemeinde. Und weil das so ist, haben wir natürlich eine Verantwortung. Wir können Gemeinde nicht einfach irgendwie nach Gutdünken bauen und leben. Das Neue Testament gibt uns ganz klare Richtlinien, gibt uns Anweisungen, gibt uns Grundprinzipien, gibt uns auch Befehle, die wir zu befolgen haben. Es gibt heute eine Strömung, die ist weit verbreitet, da sagen Leute, es ist offen gelassen, wie Gemeinde gebaut werden soll. Das kann jeder machen, so wie er es eben denkt. Er muss nur ein paar Sachen vielleicht berücksichtigen, aber ansonsten kann er machen, was er will. Und diese Strömung ist falsch. Ich glaube, dass uns das Neue Testament sehr klar zeigt, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Jetzt kommen wir zu dem Hauptteil dieses Abends und ich möchte 7 große Wahrheiten über die Gemeinde entfalten anhand dieses kleinen Büchleins. Frage, wer von euch hat denn das schon mal gelesen? Gesehen haben schon viele und vielleicht auch zu Hause im Schrank noch nicht gelesen. William MacDonald, Christus und die Gemeinde. In meinen Vortrag sind noch andere Sachen reingeflossen, aber heute Abend habe ich den Aufbau aus diesem Buch genommen. Christus und die Gemeinde. MacDonald ist einfach gut, das wisst ihr doch, ja? Und das gilt wirklich auch auf William MacDonald. Ich habe von ihm viel gelesen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal etwas gelesen hätte, wo ich gesagt hätte, jetzt liegt er aber ganz daneben, ja? Oder wie kommt er denn da drauf? Er ist wirklich vom Herrn sehr beschenkt mit viel Erkenntnis und Ich freue mich, dass es diesen Mann gibt. 7 große Wahrheiten über die Gemeinde. Erstens, es gibt nur einen Leib. Es gibt nur einen Leib. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 4, da heißt es, da ist ein Leib und ein Geist und ein Herr und eine Taufe und so weiter. Aber am Anfang ein Leib. Nach der Schrift gibt es nur eine Gemeinde auf der Erde, den weltweiten Leib des Christus. Zu ihm gehören alle wiedergeborenen Christen auf der Erde. Das haben wir gestern Abend schon gehört. Unsere menschlichen Augen sehen natürlich oft eine sehr zerrissene Christenheit, die sich in unzählige Kirchen, Denominationen, Richtungen, Strömungen spaltet. Aber von Gott her gesehen, wenn er vom Himmel schaut auf die Erde, bleibt es dabei. Es gibt nur einen Leib. Und alle Christen sind dazu aufgerufen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und das muss zum Ausdruck kommen in unserem ganzen Gemeindeleben. Das sollte auch für jeden von uns ein Anliegen sein, die Einheit des Geistes zu bewahren mit solchen, die wiedergeboren sind. Ich sage nochmal, man kann nicht mit allen zusammenarbeiten, aber wir haben so viele Brüder und Schwestern, wie Gott Kinder hat, und die sollen wir alle lieben. Liebe zu allen Heiligen. Ich möchte keinen einzigen gegen keinen Bruder oder Schwester in meinem Herzen etwas haben. Ich möchte sie wirklich alle schätzen als solche, die Gott erlöst hat, erkauft hat mit demselben teuren Blut Christi und mit denen ich mal den Himmel verbringen werde. Zweite Wahrheit. Christus ist das Haupt des Leibes. Es gibt einen Leib und dieser Leib hat ein Haupt. Und das ist Christus, Kolosser 1,18. Was bedeutet der Begriff Haupt? Das Haupt spricht von Führung und Autorität. Das Haupt ist der Sitz der Intelligenz. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber Intelligenz ist normalerweise im Haupt, ja? Haupt und Leib sind miteinander verbunden. Sie haben das gleiche Leben und das gleiche Interesse. Das gibt's nicht, dass der Kopf etwas anderes will, ja, als der Fuß, dann ist da schon etwas gestört, wenn das so wäre. B. Christus als das Haupt der Gemeinde. Der Herr Jesus ist das Haupt sowohl der weltweiten Gemeinde als auch der örtlichen Gemeinde. Er ist unser Haupt. Das Haupt der Gemeinde Hünfeld, der Bibelgemeinde Nordrhön, die sich hier versammelt. Er ist unser Haupt. Und das bedeutet in der Praxis, über uns als örtlicher Gemeinde gibt es keine weitere Instanz. Da gibt es keine Zwischeninstanz zwischen uns und ihm, dem Haupt. Dazwischen ist nichts. Was ist da alles dazwischen in anderen Kirchen und Gruppierungen, ja? Priester, Bischöfe, der Papst und die Bundesleitung und, ach was weiß ich, der Präses, die Synode, der Rat, was es da alles für Zwischeninstanzen gibt. Nein, wir erkennen es so, es gibt zwischen uns und Christus keine weitere Instanz. Fred Colvin, den einige von euch kennen und manche vom Namen, der wurde mal gefragt, wo das Hauptquartier der Salzburger Gemeinden sei. Das sind durch Gottes Gnade im Salzburger Land so inzwischen etwa 25 Gemeinden entstanden, sehr schöne Gemeinden. Da wurde er gefragt, wo das Hauptquartier ist. Und dann hat er geantwortet, dort, wo unser Haupt quartiert, im Himmel, da ist unser Hauptquartier. Wir haben kein irdisches, wir haben keine Zentrale, weder Rom noch Wittenberg, noch Jerusalem, noch Brooklyn, wo die Zeugen Jehovas ihre Zentrale haben, noch irgendein anderer Ort, ja, nicht irgendwelche anderen, Krishona, Liebenzell und so weiter, ja. Das ist nicht unser Zentrum, sondern wir haben ein Haupt im Himmel und da steht niemand zwischen. Das ist der tiefste Grund, warum wir als Gemeinde auch keine Zugehörigkeit zu einem Bund anstreben wollen. Wir sind von der Autonomie der Ortsgemeinde überzeugt, von der Selbstständigkeit. Autonomie ist kein schönes Wort, ist auch eigentlich falsch in dem Zusammenhang. Autonomos heißt sich selbst ein Gesetz gebend, ja. Aber wir haben uns nicht selbst ein Gesetz gegeben, Richtlinien gegeben. Autonom ist falsch. Wir sind Christonom. Das ist ein Ausdruck von dem amerikanischen Missionswissenschaftler Hasselgrave. Das ist der richtige Ausdruck. Wir sind Christonom, abhängig von unserem Haupt, von Christus und sonst von gar niemanden. Das hat vorhin auch die Folie gezeigt mit den verschiedenen Kreisen, die es hier in Hünfeld gibt. Und darüber Christus das Haupt. So soll es sein. Und wisst ihr, ihr hört mir zwar brav zu und nickt auch und ich hoffe auch, dass ihr da wirklich mit ganzem Herzen einstimmen könnt und das verinnerlicht habt. Über uns als Gemeinde ist nur Christus und da darf nichts anderes zwischen sich eindrängen. Das wollen wir nicht zulassen. Drittens, die Gemeinde Gottes ist heilig. Gott ruft aus den Nationen ein Volk für seinen Namen heraus. Er sondert sie von der sündigen Welt für sich ab und ruft sie auf, ihrerseits mit einem Leben in praktischer Heiligung zu reagieren. Allein dadurch kann die Gemeinde in dieser verdorbenen Welt einen heiligen Gott glaubwürdig repräsentieren, sagt William MacDonald auf Seite 17. Ich hatte mal ein großes Vorrecht, nämlich 1996 haben wir in Kalifornien verschiedene Leute besucht. Unter anderem hatten wir dann auch die Gelegenheit, William MacDonald zu besuchen. Und dann haben wir ihn eine Stunde lang interviewt. Ich habe ihm die Fragen gestellt. Es war an Silvias Geburtstag. Als Geburtstagsgeschenk waren wir da zusammen mit ihm 1996, vor 6 Jahren. Und dann habe ich ihm auch die Frage gestellt, Bill, was war für dich das Wichtigste in deinem Leben? Was war dein oberster Grundsatz, dein oberster Leitgedanke für dein Leben? Und da hat er gesagt, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe von sehr früh an den Wunsch gehabt in meinem Leben. Ich wollte mit der Sünde brechen. Ich wollte der Sünde den Abschied geben. Ich wollte nicht mehr sündigen. Natürlich nicht im perfekten Sinn, ja. Aber er hat wirklich eine Heiligkeit gelebt in seinem Leben. Bis ins hohe Alter, er ist jetzt 87 Jahre alt, das merkt man ihm an, das spürt man ihm ab, er ist ein Mann Gottes. Er hat mit der Sünde gebrochen in seinem Leben und das drückt sich auch aus in seinen Büchern, besonders in dem Buch über die Heiligkeit Gottes und einige andere, in allen seinen Schriften kann man sagen. Und das lehrt er auch hier zu Recht über die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein heiliges Volk. Sie ist abgesondert von der Welt, von der Sünde, sonst kann sie einen heiligen Gott nicht repräsentieren in dieser Welt. Da hat er vollkommen recht. Und das bedeutet für uns, für jeden von uns, die wir hier sind, zweierlei. Wir alle sollten immer bereit sein, uns selber zu richten. Was meine ich damit? Im Sinne von 1. Korinther 11, 32. Wir lesen das manchmal beim Brotbrechen, diesen Vers. Da heißt es, wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Ja, sich selber richten heißt, sich selber prüfen, sich selber ins Licht Gottes stellen und bereit sein, wenn man Sünde erkennt, sie sofort unter das Kreuz zu bringen, sofort abzulegen, sie zu bekennen und zu lassen. Sich selber richten, nicht die anderen, wollen wir lieber mehr uns selber richten, weil das ist wichtig, dass wir mit uns ins Gericht gehen, im richtigen Sinne. Und es bedeutet ein zweites, ganz praktisch, Gläubige, die trotz wiederholter Ermahnung in offenkundiger Sünde verharren wollen, müssen in letzter Konsequenz aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. In letzter Konsequenz, wenn sie mehrmals ermahnt wurden, da sollen Schritte bei befolgt werden, wie es Matthäus 18 unser Herr gelehrt hat, unter 4 Augen, unter 6 bis 8 Augen halb öffentlich ihn ermahnen und dann am Ende vor die ganze Gemeinde bringen. Und wenn er auf die Gemeinde nicht hört, muss er ausgeschlossen werden, weil die Gemeinde ein heiliges Volk ist. Da kann man nicht in allen Sünden leben. Da muss man seinen Sünden den Abschied geben, den bewussten Sünden. Ich rede nicht davon, dass wir alle noch schwach sind und dass jeder von uns, ich auch, täglich in Sünde fallen kann, in Gedanken, in Worten, in Taten, Unterlassungen. Ich meine, in bewusster Sünde leben, andauernd leben. Man weiß, Man lebt in einer Sünde. Man lebt in einer ganz konkreten Verfehlung und ist nicht bereit, das zu lassen. Also, die Gemeinde Gottes ist heilig. Viertens, alle Gläubigen sind Glieder des Leibes. Wir haben vorhin gesehen, es gibt einen Leib. Dieser Leib hat ein Haupt. Dieser Leib ist heilig. Und jetzt alle Gläubigen sind Glieder des Leibes. Bitte schlagt mal mit mir auf 1. Korinther 12. Und da wollen wir in ein paar Schritten entlang gehen an diesem wunderbaren Kapitel, das ihr sicherlich auch kennt. Aber manchmal muss man auch etwas neu hören. 1. Korinther 12, der Leib und die Glieder. Zunächst sagt uns der Apostel in Vers 13, wie wir zu diesem Leib kommen. Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Wann ist das passiert? Wann sind wir zu dem Leib getauft worden? Das war natürlich in dem Augenblick unserer Wiedergeburt. Da sind wir hineingetauft worden in den Leib durch den Heiligen Geist. Da sind wir Glieder geworden des Leibes. In dem Moment, wo man ein Kind Gottes wird, wo man wiedergeboren wird, hinein in die Familie Gottes, ist man Glied am Leib des Christus. Und hier steht im Griechischen eine Form, ein Aorist, das ist eine Form, die wir im Deutschen nicht haben, aber der drückt immer eine abgeschlossene Vergangenheitsform aus. Nicht jeder Aorist, aber dieser, der hier steht, drückt eine abgeschlossene Vergangenheit aus. Das ist geschehen, man wird nicht immer und immer wieder in den Leib getauft. Einmal wird man in den Leib hineingetauft und das ist der Augenblick der Wiedergeburt. Und das machen nicht Menschen, das hat nichts mit der Wassertaufe zu tun, das macht der Herr selbst, er tauft hinein durch den Heiligen Geist in den Leib. Dann hat dieser Leib viele Glieder, in Vers 14 lesen wir das, ganz schlicht heißt es da, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Unser Körper hat ja alleine 256 Knochen, wenn ich richtig weiß, ja, wenn ich das noch in Erinnerung habe aus dem Biologieunterricht, und erst recht, wie viele Sehnen und Muskeln oder Zellen und Nervenbahnen und was weiß ich noch alles, Organe, aus was der Körper alles besteht. Viele, viele Glieder, wenn man so will. Und so auch die Gemeinde, der Leib hat viele Glieder und die kommen aus vielen Rassen, Nationalitäten, Gesellschaftsschichten, alles gehört zu dem einen Leib, was hineingetauft wurde. Und jedes Glied am Leib hat eine Aufgabe auszuführen. Lesen wir die Verse 15 bis 17. Weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn aber der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo wäre der Geruch? Also ihr seht, viele Glieder und die haben alle eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Und nicht jedes Glied hat dieselbe Aufgabe. In Kapitel 12, Vers 19 drückt er das aus, da sagt er, nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Und ja, zuvor in Vers 19, wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Stellt euch mal vor, der Leib würde bestehen nur aus Augen. Das wäre ein Monster, ja? Das wäre kein Leib, kein funktionierender. Oder nur Ohren. Oder nur Hände. Das geht doch nicht. Es braucht all die vielen Glieder, damit der Leib funktionieren kann. Das Wohlergehen des Leibes hängt vom Zusammenwirken aller Glieder ab. Das drückt der Apostel in Vers 21 folgende aus. Er sagt, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit reichlicherer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit. Er sagt, es gibt Glieder, die schwächer sind, die wir gar nicht so beachten. Für uns ist auffällig der Mund, die Hände, vielleicht auch noch Augen oder so. Aber es gibt Glieder in unserem Leib, ohne die könnten wir nicht leben. Habt ihr schon mal was gehört von den langgehanschten Inseln, die wir auf der Bauchspeicheldrüse haben? Die sind so klein, dass man sie nur unter dem Mikroskop sieht. Und wenn die nicht da wären, wenn die kaputt sind, dann können wir nicht mehr leben. Dann funktioniert nämlich der Zuckerhaushalt nicht. Das ist bei manchen Zuckerkranken, da müssen sie Insulin kriegen und so weiter. Die langgehanschten Inseln, ganz mini Organe auf der Bauchspeicheldrüse. Und die hat Gott gegeben. Ohne die können wir nicht leben. Und erst recht nicht ohne Nieren und all die ganzen Sachen. Also. Und so ist es auch in der Gemeinde. Die, die man oft gar nicht sieht, die gar nicht vorne stehen, sind die treuen Beter. Und das sind in Gottes Augen vielleicht die wichtigsten Glieder in der Gemeinde. Die treuen Beter, die jeden Tag beten für die Geschwister und für die ganze Arbeit. F. Da alle Glieder einander brauchen, gibt es weder Grund zu Neid oder Unzufriedenheit, noch zu Stolz und Unabhängigkeit. Gibt keinen Grund dafür, entfaltet der Apostel auch. Und da alle Glieder zum selben Leib gehören, soll es vielmehr gegenseitige Fürsorge, Mitleiden und Mitfreuen geben. 1. Korinther 12, der Schluss 23 bis 26, ihr kennt das alle. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Ganz großartig an diesem Bild vom Leib, welche Wahrheiten der Apostel hier entfaltet. Das sind elementare Sachen jedes biblischen Gemeindelebens. Also, alle Gläubigen sind Glieder des Leibes. Fünftens, der Heilige Geist ist der Stellvertreter Christi in der Gemeinde. Der Heilige Geist will sowohl unser persönliches Leben als auch das gesamte Gemeindeleben prägen. Einige Aussagen dazu aus dem Neuen Testament. Schaut, der Heilige Geist will unsere Anbetung leiten. Der Heilige Geist hat etwas zu tun mit der Gemeinde. Da müssen wir keine Pfingstler sein oder Charismatiker, um das festzuhalten. Der Heilige Geist baut Gemeinde. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen zum Beispiel, das ist das Buch des Heiligen Geistes und dasselbe Buch ist zugleich das Buch von der Gemeinde. Nirgendwo wird Gemeindebau so beschrieben wie in der Apostelgeschichte. Es gibt keinen Gemeindebau ohne den Heiligen Geist. Und das ganze Gemeindeleben hat ganz, ganz stark mit dem Heiligen Geist zu tun. Er will sogar unsere Anbetung leiten. Das lesen wir in Johannes 4. Wir sollen Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und in Epheser 2,18, da heißt es, dass wir in einem Geist Zugang haben zum Vater. Im Geist, im Heiligen Geist. Dann will der Heilige Geist unserer Predigtkraft verleihen. Gebe der Herr, dass wir Predigten haben, die geistvoll sind, die kraftvoll sind, die der Geist Gottes gebrauchen kann, um wirklich zu bauen und die Hörer weiterzubringen. Der Heilige Geist will Christen aus unserer Mitte senden, Apostelgeschichte 13. Das ist was ganz Großartiges, wenn eine Gemeinde da ist und zum ersten Mal gibt es da einen Bruder oder eine Schwester oder ein Ehepaar, die der Heilige Geist sendet. Übrigens, der biblische Sprachgebrauch ist so, der Heilige Geist sendet Menschen aus in die Mission oder an andere Dienste und die Gemeinde entlässt sie. Die Gemeinde sendet nicht aus. Der Heilige Geist sendet aus, wenn wir ganz korrekt biblisch denken und sprechen wollen. Die Gemeinde entlässt, die Gemeinde erkennt, da hat jemand den Ruf des Heiligen Geistes und die Gemeinde bestätigt das und kann sagen, jawohl, das erkennen wir auch und entlässt den Betreffenden. So finden wir es beschrieben in Apostelgeschichte 13, Vers 2, 13, 1 bis 3. Der Heilige Geist will Brüder zum Hirtendienst bereit machen und einsetzen. Kapitel 20, 28 der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist hat Aufseher eingesetzt in der Gemeinde Ephesus, sagt Paulus da zu den Ältesten in Milet. Also, der Heilige Geist, das ist nur eine kurze Aufzählung, er ist der Stellvertreter Christi in der Gemeinde, er ist der Sachwalter, er ist es, der das ganze Gemeindeleben gestalten will und prägen will. Und im Blick auf unsere Versammlungen bedeutet diese Wahrheit, dass wir bestrebt sein sollen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, zum Beispiel beim Brotbrechen, dass da viele Beiträge möglich sind. So machen wir es ja seit einiger Zeit, besonders wenn das Brotbrechen am ersten Sonntag ist, um 9 Uhr morgens, dass da viele sich beteiligen können mit Beiträgen, mit Liedvorschlag, mit Gebet, mit Wortbeiträgen. Aber auch im allgemeinen Gottesdienst, je mehr sich wirklich beteiligen in geistlicher Weise, desto lebendiger ist der Gottesdienst und desto mehr wird die Gemeinde gebaut. Das müssen wir anstreben. Wir wollen keine Ein-Mann- oder Zwei-Mann-Show. Das wollen wir nicht. Das ist eine Verirrung der Kirchengeschichte, auch wenn es weltweit heute weit verbreitet ist. Wir streben Zusammenkünfte an, an denen sich viele Glieder beteiligen können. Und ihr, die ihr jetzt hier seid, sind ja lange nicht alle da, aber ihr seid jetzt hier, ihr hört es jetzt, bitte lasst da euer Verständnis auch neu prägen von Gemeinde. Nicht nur zu kommen, um eine Predigt abzuholen, ja, und noch ein paar Lieder zu singen, das ist zu wenig. Und vielleicht noch den oder jenen zu treffen. Versucht zu kommen und etwas mitzubringen in die Versammlung, etwas einzubringen. Ein Beitrag, ein Gebetsanliegen, ein Gebet. Aber ich kann euch sagen, man geht anders in die Gemeinde, wenn man nur eine kleine Aufgabe hat, wenn man nur einen Dienst tun will, als wie wenn man in die Gemeinde stolpert oder schlappt und will nur da die Zeit absitzen, die anderthalb Stunden. Bitte, das ist biblisch. Wenn wir kommen, dann sollen wir nicht mit leeren Händen kommen und nicht mit leerem Herzen, sondern wenn möglich etwas mit beitragen. Und wenn es so viele sind, die sich da beteiligen, dass wir nicht zu Wort kommen, wunderbar, dann dürfen wir auch mal still den Gottesdienst verbringen und genießen, was die anderen geben und uns erbauen lassen durch deren Beiträge. Sechstens, zur Auferbauung der Gemeinde hat Gott Gaben gegeben. Epheser 4, Vers 11 bis 12. Gaben. Schaut, das Neue Testament kennt zwei verschiedene Gabenbegriffe. Zum einen die Gaben im Sinne von Fähigkeiten oder Befähigungen. Das haben wir eben gesehen, 1. Korinther 12, ja. Der Leib mit vielen Gliedern und die Glieder haben alle bestimmte Aufgaben und Gaben. Und zum anderen werden aber in Epheser 4 Gaben im Sinne von besonders begabten Menschen angeführt. Man nennt das Personengaben. Bitte schlag mal die Stelle mit auf. Epheser 4. Das ist eine der wichtigsten Stellen in der ganzen Bibel zum Thema Gemeindebau. Epheser 4, 11 bis 12. Hier heißt es, und er, nämlich der auferstandene Herr, Epheser 4, Vers 11, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten, und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Was wird hier gesagt? Er, der auferstandene Herr, hat seiner Gemeinde Gaben gegeben, Personengaben, fünf werden hier genannt, zuerst Apostel und Propheten. Diese beiden Gaben wurden besonders in der Gründungszeit der Gemeinde gebraucht, in erster Linie zur Gründung der Gemeinde. Woher wissen wir das? Wir müssen nur einmal umblättern zu Kapitel 2, Vers 20. Oder vielleicht müsst ihr nicht mal blättern. Bei mir ist auf der Nachbarseite. Epheser 2, Vers 20 lesen wir: Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Die Gemeinde des Christus ist auferbaut auf die Grundlage die die Apostel und Propheten gelegt haben. Die Apostel waren die 12 Apostel, die haben Grund gelegt, an Pfingsten gepredigt, danach all die Dinge gelehrt, die Apostellehre weitergegeben, die haben Grund gelegt. Und Propheten. Propheten meint hier nicht die alttestamentlichen Propheten, Jesaja und Daniel und die alle, sondern neutestamentliche Propheten. Was waren das für Leute? Schaut, die waren in der Zeit, als die Gemeinde entstanden war und noch kein neues Testament hatte, die Werkzeuge, die Gott gebraucht hatte, sollte wie neutestamentliche Gemeinde leben. Das war etwas Neues. Das war nicht mehr Israel, das war nicht mehr Judentum. Die sollten wie Gemeinde leben, hatten aber kein neues Testament. Woher sollten die wissen, wie Christen Ehe führen sollen? Woher sollten die wissen, wie sich die Christen dem Staat gegenüber verhalten sollen? Woher sollten die wissen, wie sie mit Götzenopferfleisch umgehen sollen? Ja, wir sagen, das steht doch alles im Neuen Testament. Ja, genau, da steht's, aber die hatten noch kein neues Testament. Und diesem Mangel kam Gott in einer Übergangszeit durch Propheten entgegen. Da stand einer auf im Gottesdienst und sagte eine Prophetie, und zwar direkt inspiriert. Der kriegte senkrecht von oben, vom Himmel, eine Inspiration, eine Eingebung, eine Geisteseingebung, eine wirkliche, ja, und hat das in die Gemeinde hineingesagt. Und in der anderen Gemeinde war ein Prophet, der sagte das in die Gemeinde hinein, was eben da gerade dran war. All die Dinge, die wir heute im Neuen Testament haben, gab der Heilige Geist damals direkt inspiriert in die Gemeinde hinein. Und diese Propheten gibt's natürlich in diesem direkt inspirierten Sinn heute nicht mehr. Wenn heute einer aufsteht am nächsten Sonntag und fängt an und sagt, so spricht der Herr, dann müssen wir ihm sofort gebieten, dass er sich hinsetzt, ja. Es sei denn, er sagt, so spricht der Herr Block oder der Herr Müller oder Meier, ja. Das kann er sagen, aber nicht so spricht der Herr. Denn der Herr redet nicht mehr direkt inspiriert heute in die Gemeinde, sondern indirekt, mittelbar durch das Wort. Wir haben das prophetische Wort. Da hat Gott alles gesagt, was wir müssen, wissen müssen jetzt für das Gemeindezeitalter. Und lasst euch da nicht irritieren von bestimmten schwärmerischen Gruppen, wenn die da irgendwelchen Zinnober machen, wenn da Leute angebliche Prophetien haben. Ich habe die oft gehört, diese angeblichen Prophetien. Das ist immer dasselbe, was die sagen. Ja, ich sehe eine Mauer und ich sehe einen Brunnen und Wüste und der Herr spricht, komm doch zu dem Brunnen. Ja, und diese schönen Weissagungen, die klaut der eine von dem anderen, die hören sie da und da und dann geben sie das weiter in den Gemeinden. Ich sage das vielleicht jetzt ein bisschen salopp, aber es ist leider so, ja. Das sind keine direkten Prophetien vom Herrn. Also, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten. Und das steht wiederum in dieser Aoristform der Vergangenheit. Dieses Fundament ist gelegt. Wir müssen heute im Jahr 2000 nicht mehr Fundament legen für die Gemeinde. Wir sind nicht mehr in der Urgemeindezeit, sondern in der Endgemeindezeit. Das Fundament ist lange gelegt. Und darum sind diese beiden Gaben heute nicht mehr im vollen Sinne erforderlich, Apostel und Propheten. Aber die nächsten drei, die hier genannt werden, Evangelisten. Evangelisten führen Sünder zu Christus, bringen sie dann in die örtliche Gemeinde, helfen ihnen, dass sie getauft werden und sich eingliedern in der Gemeinde. In dem Sinn können viele von uns Evangelisten sein. Evangelist muss hier nicht heißen, ein Vortragsevangelist, der große Vorträge hält irgendwo, sondern jeder von uns kann ein Zeuge sein und die auch in der Richtung ein wenig begabt sind, die können diese Gabe einsetzen. Der Helmut und nicht nur der Helmut, ja, und können Evangelisten sein in der Umgebung, wo sie leben. Und Hirten und Lehrer. Hirten kümmern sich um die Schafe, während Lehrer das Wort Gottes auf verständliche Art und Weise erklären. Schaut, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Diese Männer, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat, die sollen die Heiligen zum Werk des Dienstes zurüsten. Das ist die Hauptaufgabe. Auch gerade, wenn solche Personengaben vielleicht sogar freigestellt sind vom Beruf, wenn sie vielleicht sogar vollzeitlich dienen dürfen, als Evangelisten, als Hirten, als Lehrer, dann sollen sie ihre ganze Zeit und Kraft da rein investieren, Heilige zuzurüsten, sprich die Gemeindeglieder vorwärts zu bringen, denen zu helfen, ihre Gaben zu entfalten. Und da habe ich ein schönes Zitat gefunden. Ich habe absichtlich nicht gesagt, in welchem Buch, weil da ist nicht alles ganz koscher in dem Buch, wo ich das raus habe. Und deswegen habe ich jetzt hier mal nicht genannt, wo das her ist. Aber das, was hier steht, braucht ihr keine Angst haben. Das ist ausgezeichnet, ja? Und das wollen wir gerade zusammen lesen. Der Autor schreibt: Leiter wachsender Gemeinden konzentrieren ihre Arbeit darauf, andere Christen zum Dienst zu befähigen. Das wäre die Aufgabe, wenn es unter uns solche gibt, Evangelisten, Hirten und Lehrer, andere Christen zum Dienst befähigen. Das Entdecken und Einsetzen von geistlichen Gaben ist auch die einzige Möglichkeit, das reformatorische Konzept des allgemeinen Priestertums praktisch werden zu lassen. Gott hat selbst bestimmt, welche Christen nach seinem Plan welche Dienste am besten wahrnehmen sollten. Die Aufgabe der Leiter ist lediglich, den Gemeindegliedern dabei zu helfen, ihre gottgegebenen Gaben ausfindig zu machen und einen Dienst zu finden, der zu diesen Gaben passt. Leiter verhelfen somit jedem Gläubigen zu dem Grad an Vollmacht, der ihnen nach Gottes Plan zusteht. Sie befähigen, unterstützen, motivieren, begleiten die Einzelnen, damit sie zu dem werden, was Gott mit ihnen vorhat. Leiter, die ihre eigene Vollmacht gerade darin sehen, andere Christen zu Vollmacht und Mündigkeit zu führen, können erleben, wie dieser Einsatz sehr zum Wachstum beiträgt. Anstatt möglichst viel der gemeindlichen Arbeit selbst zu tun, das ist immer wieder der Fehler, den diese Hauptberuflichen oft machen, ja, sehr oft, und ich auch schon gemacht habe, schließe ich mich voll ein. Anstatt möglichst viel der gemeindlichen Arbeit selbst zu tun, investieren sie einen Großteil ihrer Zeit in Jüngerschaft, Delegation und Multiplikation. So kann sich die von ihnen eingesetzte Energie nahezu unbegrenzt vervielfältigen. Auf diese Weise wird Gottes Kraft freigesetzt, anstatt mit menschlicher Kraft und viel Druck die Gemeinde in Bewegung zu bringen. Das sind zentnerschwere Sätze, die kann ich aber voll und ganz unterschreiben. Auch wenn sie von Christian Schwarz stammen. So, jetzt habe ich die Katze aus dem Sack gelassen, ja. Mein Freund Christian Schwarz. So. Das kennt ihr alle. Das stammt von Paulus aus der Bibel. Und den lieben wir, den Apostel Paulus. Der hat uns so viel Gutes gegeben über Gemeindebau. Das ist biblische Multiplikation nach 2. Timotheus 2. Paulus sagt zu Timotheus: Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das ist so einfach, das hört sich so einfach an, aber das ist so schwer zu leben in der Gemeinde. Das ist schwer zu leben. Das kann jeder von uns leben. Was du von mir gehört hast, hier sind vier Christengenerationen beschrieben, deswegen habe ich das in Klammern gesetzt. Paulus, die erste Generation, hat Timotheus zum Herrn geführt und er war sein Jünger. Er hat ihn gefördert, er hat ihn zugerüstet. Er ist gewachsen unter Paulus. Und jetzt sagt er: Was du von mir gehört hast, das befiehl treuen Menschen an. Nicht irgendwelchen Menschen, treuen Menschen. Da liegt die Betonung. Treuen Menschen, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Dritte Generation, vierte Generation. So möchte das der Herr haben. Und wenn du irgendwo ein Glied bist in dieser Kette, Paulus ist keiner von uns, Timotheus auch nicht, ja? Aber wenn wir vielleicht zu diesen treuen Menschen gehören, dann sollen wir andere lehren, sie auch wieder anleiten, Jünger machen aus ihnen, dass sie wieder die nächste Generation gewinnen und lehren und weiterführen können. So wünscht sich Gott das. Das ist das Prinzip, was folgt aus Epheser 4, wenn diejenigen, die von Gott begabt sind, Evangelisten, Hirten, Lehrer, wenn sie Heilige zurüsten, dann geschieht genau das, was Paulus hier beschreibt anhand seines Verhältnisses zu Timotheus. Das ist Gottes Programm zu echtem Gemeindewachstum. Davon sind wir vielleicht noch ein Stück entfernt. Das müssen wir ruhig ehrlich einräumen. Ich fürchte, einige wenige in unserer Gemeinde, auch hier in Hünfeld, machen zu viel und darum machen viele zu wenig. Das ist immer dasselbe, das hängt zusammen. Wenn einige wenige zu viel machen, dann machen viele zu wenig. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht zum Dienst angeleitet werden. Und ich hoffe, das wird noch besser mit uns werden, ja? Der Herr hat ja Geduld mit uns und wir wollen auch Geduld mit uns haben. Wir sind ja noch eine ganz junge Gemeinde und Gott hat die Gemeinde gebaut und er hat sie auch gesegnet und ist schon viel Gutes ausgegangen von hier. Aber wir wollen noch nicht zufrieden sein, ja? Wir wollen uns noch weiter ausstrecken. Gott hat noch mehr für uns bereit, ganz gewiss. Ein siebter und letzter Punkt unter Römisch erstens, nämlich alle Gläubigen sind Priester Gottes. Sieben Wahrheiten haben wir versucht zu entfalten. Wir sind bei der siebten. Alle Gläubigen sind Priester Gottes. Petrus spricht von einem heiligen Priestertum, das geistliche Schlachtopfer darbringen soll. In 1. Petrus 2, Vers 5. Und dann nennt er die Gläubigen ein paar Verse weiter königliches Priestertum, das die Tugenden seines Erlösers verkündigen soll. Vers 9. Und da seht ihr wieder die beiden Stoßrichtungen von Gemeinde. Wir sind ein heiliges Priestertum. Wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir anbeten. Dann wollen wir dem Herrn geistliche Schlachtopfer bringen, Lob und Anbetung und diese Dinge. Aber gleichzeitig ein königliches Priestertum, das nach außen wirkt, das die Tugenden verkündigt unseres Herrn, seine Wohltaten. Im Alten Testament war es so, da galt der Grundsatz, ein Teil fürs Ganze. Lateinisch ausgedrückt, pars pro toto. Ein Teil fürs Ganze. Das war ein Grundsatz im Alten Testament. Schaut mal. Nicht alle Tage der Woche waren geheiligt, sondern nur der siebte Tag war für Gott geheiligt. Stellvertretend für die anderen. Nicht alles musste dem Herrn gegeben werden, sondern stellvertretend der Zehnte. Der zehnte Teil. Nicht alle Israeliten durften Gott dienen, sondern unter den 12 Stämmen stellvertretend ein Stamm, der Stamm Levi. Ein Teil stand stellvertretend für das Ganze. Das ist ein Prinzip, das finden wir im Alten Testament. So war es im Alten Testament, aber so ist es nicht mehr im Neuen. Die Gemeinde Jesu kennt keine Unterscheidung in Klerus und Laien, in Priesterklasse und Fußvolk. Der Herr Jesus lehrt, einer ist euer Lehrer oder Meister, ihr alle aber seid Brüder. Matthäus 23, Vers 8. Übrigens, das war der Leitgedanke der Brüderbewegung, der weltweiten Brüderbewegung, von der wir so viel gelernt haben, zu der auch William MacDonald gehört und Arnold Fruchtenbaum und viele, viele andere, ja. Die weltweite Brüderbewegung, der Leitgedanke war, ihr alle aber seid Brüder. Die heißt also nicht Brüderbewegung, weil da nur die Brüder etwas sagen dürfen oder so, sondern das war der Gedanke. Alle stehen auf derselben Stufe. Es gibt kein Klerus und Laien. Diese unselige Unterscheidung des Leibes in zwei Klassen, in eine Zweiklassengesellschaft, haben sie abgeschafft. Da gab es keinen Klerus mehr, keine Priester und Pfarrer und Bischöfe und diese ganze Hierarchie. Die war abgeschafft, als die Brüderbewegung diese Wahrheiten neu entdeckte um 1827 bis 1840 herum in England und Irland drüben. Eine solche unbiblische Unterscheidung von Geistlichen und Laien zerstört den Kerngedanken von Gemeinde. Ich spreche das Wort überhaupt nicht aus, ja, normalerweise. Ich gebrauche es nicht. Es gibt keine Laien. Das ist wirklich ein scheußlicher Ausdruck. Man kann das sagen im handwerklichen Bereich. Da bin ich in vielem ein Laie, ja. Das, manche Sachen kann ich nicht, was eben Handwerker können, ja. Da kann man sagen, da bin ich ein Laie. Aber in der Gemeinde gibt es keine Laien. Das gibt es nicht. Das ist ein Ausdruck, der ist unbiblisch. Dazu noch ein Satz von William MacDonald. Er schreibt am Ende seines Buches, widersteht der Tendenz, dass der Dienst immer mehr von einem Mann allein getan wird. Gebt vielmehr dem Heiligen Geist die Freiheit, die verschiedenen Gaben zu gebrauchen, die Christus der Gemeinde gegeben hat, und sorgt somit für die aktive Verwirklichung des Priestertums aller Gläubigen. Dann wird es Wirklichkeit, dann wird es verwirklicht, wenn auch die Möglichkeit da ist, der Rahmen geschaffen ist, dass viele Glieder aktiv sich beteiligen können, ihre Gaben einbringen können in der Gemeinde, in allen möglichen Zusammenkünften. Soweit dieser erste Teil, diese sieben Grundwahrheiten. Ich habe euch an diesen Umdruck noch etwas dran geheftet, das wollen wir jetzt nicht mehr in den Einzelheiten durchgehen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, zu Hause in Ruhe studieren. Aber ihr seht, ich habe noch hier rangehängt verschiedene Kirchen- und Gemeindeleitungsstrukturen, weil das hat auch mit diesem Thema zu tun, wie Gott Gemeinde will. Es hat da im Lauf der Jahrhunderte, ja Tausende muss man jetzt schon sagen, verschiedene Leitungsstrukturen gegeben, die sich entwickelt haben. Zum Beispiel die episkopale, bischöfliche Gemeindeleitungsstruktur, ja, wo man eben Bischöfe eingeführt hat, die über mehrere Ortsgemeinden regieren. Über 3, über 5, über 20, über 100, über Hunderte oder Tausende von Gemeinden gibt es Bischöfe in zum Beispiel der römisch-katholischen Kirche oder in der Methodistenkirche und wo es überall Bischöfe gibt, das wisst ihr ja. Dann gibt es eine repräsentative oder synodale Gemeindeleitungsstruktur. Da wird eine Synode gewählt, die entscheidet dann, was in den Gemeinden geschieht. Ob die rechts gehen oder links oder geradeaus, das wird auf der Synode beschlossen. Und alle Gemeinden müssen das dann so ausführen. Das Neue Testament kennt über der Ortsgemeinde keine Bischöfe und auch keine Synode. Drittens, kongregationalistische Gemeindeleitungsstruktur. Das ist ein schöner Zungenbrecher, ja. Kann man fast nicht aussprechen. Da ist das Kennzeichen, die örtliche Versammlung hat alle Autorität und trifft alle Entscheidungen selbst. Natürlich nach demokratischen Prinzipien. Das machen auch viele der sogenannten evangelikalen Gemeinden so. Russlanddeutsche Gemeinden, fast alle, habe ich noch gar keine kennengelernt, die nicht völlig kongregationalistisch aufgebaut wäre. Das hat auch was Gutes, das hat viele gute Elemente. Wir finden so etwas im Neuen Testament auch, solche Ansätze. Aber leider wird hier meistens das Ältestenprinzip vernachlässigt. Diese Gemeinden haben meistens keine Ältesten. Und wenn, dann nur einen Ältesten, und das ist dann nur so ein Repräsentant nach außen, der muss das machen, was die Gemeinde beschlossen hat. Die Gemeinde entscheidet alles nach Abstimmung, wird über jedem abgestimmt, dafür, dagegen, Hände heben, aufstehen oder sitzen bleiben und so weiter. Und Demokratie, Volksherrschaft ist dem Neuen Testament fremd. Unreife Gläubige haben bei so einer Struktur leider auch das gleiche Stimmrecht wie die geistlichen Christen. Und das kann natürlich ein sehr schiefes Bild geben. Dann gibt es eine Brüderstundenleitungsstruktur. Das ist jetzt nicht gegen die lieben Brüdergemeinden gerichtet, aber manche von ihnen haben eben diese Leitungsstruktur entwickelt. Das trifft man eben vor allen Dingen in Brüdergemeinden an, älterer Prägung. Da ist nicht die ganze Gemeinde, die die Entscheidung trifft, sondern eben nur die Brüder, alle Brüder der Gemeinde. Egal, ob sie geistlich sind oder nicht, Hauptsache sie sind Brüder. Ja, allein das Geschlechtsmerkmal befugt sie, da mit dabei zu sein, wenn Gemeinde geleitet wird. Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung, das kann nicht gut gehen, das konnte nicht gut gehen. Ein Beispiel sind auch die alten Versammlungen, also die exklusiven Brüderversammlungen, die das bis heute leider noch so machen. Und auch noch eine Reihe von freien Brüderversammlungen, Dillenburger Prägung, aber viele von diesen freien Brüderversammlungen haben sich inzwischen davon gelöst, von diesem Leitungsprinzip der Brüderstunden, und haben Ältestenschaft eingeführt. Da hat das Buch von Alexander Strauch sehr geholfen und seine Dienste, die er hier getan hat und so weiter. Ja, das geht zurück bis auf Darby, der hatte da eine Stelle falsch interpretiert, aber das schmälert nichts an der großen Lebensleistung von John Nelson Darby. Fünftens, eine Ein-Mann-Leitungsstruktur, die ist auch leider weit verbreitet. Kennzeichen, ein einziger Mann, ob es nun Priester ist, Pfarrer, Pastor, Prediger oder ob es eben ein einzelner Ältester ist, er leitet allein die Gemeinde. Und es gibt sogar Gemeinden, die werden von einer Frau geleitet. eine Frau. Ich habe eine kennengelernt in der Nähe von Heidelberg. Ich kenne die Frau auch, eine ehemalige Liebenzeller Schwester. Die ist ausgetreten aus der Liebenzeller Mission, hat da eine Gemeinde gegründet und leitet heute die Gemeinde und ist die Herrin da über die ganze Gemeinde mit vielen Brüdern, ja. Und also, man kann es fast nicht fassen, aber so ist es. Und da habe ich noch ein Beispiel, da stehen drei Buchstaben MMM, das heißt Martin Müller Mannheim. Das ist ein Mann, der kam nach Mannheim als junger Praktikant und sollte dort in einer Gemeinde wirken und hat die Gemeinde dann übernommen. Und inzwischen, nach 45 Jahren, ist er immer noch dort. Das ist ein langes Praktikum, ja, schon 45 Jahre. Jetzt ist er dort, hat die Gemeinde völlig in der Hand, er alleine. Er macht alles. Von der Begrüßung über alles, was von vorne gesagt wird, bis zur Verabschiedung. Ich habe im Spaß schon gesagt, wenn er alleine im Chor singen würde, würde er auch noch alleine im Chor singen. Ja, er macht alles alleine, weil andere Brüder könnten es ja nicht genauso gut machen wie er. Ihr Lieben, das ist ernst. Ja, das ist eine völlige Verachtung des Leibes Christi mit seinen Gaben, mit den Gliedern, die da sind, die auch begabt sind. Er macht alles alleine. Ist ein ganz lieber Mann, ein sehr patriarchischer, väterlicher, gütiger Mensch. Aber an diesem Punkt total abgeirrt von der Schrift. Macht das ganz alleine. Ich kenne ihn. Kommt auch von der Liebenzeller Mission ursprünglich. Sechstens, Gemeindeleitung durch eine Ältestenschaft, durch mehrere Älteste. Das ist es, was wir im Neuen Testament erkannt haben. Das ist es, was wir angestrebt haben. Das ist es, was wir hier verwirklichen wollen, wonach wir streben. Gemeindeleitung durch mehrere Älteste, durch ein Team von Ältesten. Und das sollen Hirtenälteste sein. Alexander Strauch unterscheidet das immer sehr schön. Gremienälteste oder Hirtenälteste. Wir wollen keine Gremienältesten sein, die nur irgendwelche Sitzungen absitzen und entscheiden, ob der Kindergarten jetzt 300 Euro kriegt oder 400, ja. Dazu muss man nicht qualifiziert sein, das könnten dann wirklich alle machen. Ihr wisst, dass Gott hohe Qualifikationen gesetzt hat für die Ältesten, wo für uns alle die Luft dünn wird, ja, für mich eingeschlossen, aber wonach wir uns ausstrecken wollen, wo wir hineinwachsen wollen. Und viele Gemeinden weltweit haben diese Struktur, Ältestenschaft, und ich glaube, das ist Gottes Modell für das Gemeindezeitalter. Wir haben das nur im 7-Meilen-Stiefel-Gang überflogen, aber lasst mich abschließen, indem ich euch noch diese Folien zeige. Also wir streben im Blick auf die Leitung keine Pyramidenstruktur an. Ach, mir fällt gerade auf, ich habe noch eine siebte Form von Gemeindeleitung vergessen hier auf dem Blatt, absichtlich vergessen. Es gibt auch noch Gemeinden, die müsste man bezeichnen, Gemeindeleitung durch von Frauen ferngesteuerte Brüder. Das heißt, da sitzen zwar Brüder zusammen, aber zu Hause haben ihre Frauen den Brüdern ins Ohr geflüstert, was sie da heute sagen sollen und was sie machen sollen und wie sie abstimmen sollen und entscheiden sollen. Aber das war jetzt nur im Spaß, das gibt's ja bei uns nicht, ja. Aber, gell, ihr habt mein Augenzwinkern gesehen und die Hörer auf der Kassette, die hören so, dass ich mir den Augen gezwinkert habe. Diese Struktur gibt es wirklich. Ich habe gesehen, mit eigenen Augen gesehen, wie Brüder in solche Besprechungen gekommen sind und hatten Zettelchen dabei von ihrer Ehefrau, ja, wo das eine oder andere drauf stand. Und das heißt nicht, dass wir nicht auch auf unsere Schwestern hören wollen, ja, auch auf unsere Ehefrauen, aber nicht ferngesteuerte Gemeindeleitung durch Ehefrauen der Brüder. Das wollen wir nicht. Keine Pyramidenstruktur, wo ein Mann, wie immer er heißt, Pastor, Prediger, ja, Ältester, wenn es nur einer ist, an der Spitze steht und er leitet die ganze Gemeinde. Nicht Pyramide, sondern Trapez. Wenn wir schon so bei diesen geometrischen Körpern bleiben wollen, Trapez, ihr seht, da fehlt die Spitze. Hier ist keine Spitze, sondern eben eine Ebene und da ist Platz für die Ältesten, unterstützt durch Diakone. So wollen wir Gemeinde leiten. Und die Ältesten sind Diener, wie alle anderen auch. Nicht die, die herrschen wollen über die Gemeinde, sondern einfach ihre Gaben zur Ehre Gottes einsetzen. noch etwas zum Schmunzeln zum Schluss. Zum Schmunzeln. Wie kann ich euch das beibringen? So. Wir befinden uns im Jahr 2000 nach Christus. Die ganze Christenheit, ich stehe natürlich im Weg, ich gehe mal darüber. Die ganze Christenheit ist von der römisch-katholischen Kirche besetzt. Die ganze Christenheit? Nein. Ein von unbeugsamen Brüdern bevölkerte Versammlung hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die Pastoren, die als Besatzung in den befestigten Lagern Charismatum, Romica Catholica und Pentecostum und Protestante liegen. Ihr habt natürlich erkannt, dass es sich hier nur um Asterix handeln kann. Eine Anspielung an ihn. Und das finde ich doch zu köstlich, ja. Hier sind also die Lager Romica, Catholica, Protestante, Pentecostum, Charismatum. Und die haben alle das Ein-Mann-Leitungsprinzip. Es geht jetzt nur um diese eine Wahrheit, um diesen einen Gedanken. Und da ist eine unbeugsame kleine Brüderversammlung, die an dem Prinzip festhält, der Leitung durch mehrere Älteste, durch ein Ältestenteam. Ja? Also in diesem Sinne hat hier jemand ganz humorvoll den Asterix umgearbeitet. Und ich hoffe, wir gehören auch dazu hier in Hünfeld und sind so eine unbeugsame Bastion, wo auch in diesem Stück an dem biblischen Prinzip festgehalten wird. Ja, kommen wir zum Schluss. Die Frage ist am Ende, welchen Weg wir gehen wollen im Blick auf unser Gemeindeleben, auf das innere Gemeindeleben, wie wir Gemeindeleben gestalten wollen, wie wir unsere Zusammenkünfte gestalten wollen, wie wir uns verstehen, wie wir uns definieren. Und da wäre mir wirklich sehr wichtig, das ist mein Gebet und Wunsch auch für heute, dass uns das ein Stück mehr klar wird, dass wir das ein Stück tiefer erkennen dürfen. Gott will die Gemeinde so, wie wir sie beschrieben haben. Davon bin ich fest überzeugt. Und die Frage ist einfach, welchen Weg wollen wir gehen? Welche Art von Gemeinde wollen wir bauen? Ich wünschte, dass wir alle sagen können, die Gemeinde soll ein bibeltreues Schriftverständnis vertreten. Die Gemeinde soll nicht von Bünden und Vereinigungen, sondern allein von ihrem Haupt abhängig sein. Christonom, nicht autonom. Die Gemeinde soll einen nüchternen Glaubensweg gehen. Nicht pseudo-charismatisch, also schein-charismatisch, ja, wirklich biblisch-charismatisch, aber nicht so, wie es die Charismatiker unbedingt verstehen. Und die Gemeinde soll von Hirten, Ältesten geleitet werden. Das ist noch nicht alles, ja, was Gemeindeleben wirklich so macht, dass es dem Herrn gefällt, aber es sind ganz wesentliche Eckdaten, möchte ich sagen, und das andere. Da wollen wir morgen Abend noch ein bisschen weiter Fortsetzung machen.